Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.
Tag zusammen. Wir sind zurück mit Folge 12 und der Erkenntnis, beim ersten FC Köln ist der Kannibalismus ausgebrochen.
Ja, die fressen sich ja gegenseitig auf.
Ja. Gemeint hat Markus Anfang, Jorge Meret und Timo Horn, die mit ihrem Riesenbock Alex einen sicher geglaubten Auswärtssieg in Kiel ja, quasi verschenkt haben.
Ja, ich dachte schon, du kannst deine Schlusspointe schreiben oder du kannst reden, ich kann sie schreiben. Und plötzlich standen da ganz viele Kieler vor mir und der Ball war am Netz und das hat man sich anders vorgestellt am Ende.
Ich habe es noch genau vor Augen, dieser lange Ball, der da in den Kölner Strafraum reinsegelt, hatte ich irgendwie schon das Gefühl, der wird richtig, richtig gefährlich.
Echt? Ich hatte schon abgeschaltet. Also
ich hatte mit Heinz Mörschel nicht gerechnet. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, vielleicht lag es an der Körpersprache vom Meret, dass ich unterbewusst schon so den Verdacht hatte, der geht da jetzt nicht richtig hin. Ja, und hingegangen ist der Kieler, zack, war das Ding drin und ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen. Ich war mir so sicher, dass das 3 Punkte wären.
Da konnte man ja auch von ausgehen, weil die halt hinten raus, also gerade nach hinten halt ordentlich gearbeitet haben und die Kieler, müssen wir ja auch mal ehrlich sein, einfallsreich ist anders, was sie da nach vorne bewerkstelligt haben. Da braucht es ein Geschenk und leider, wie so häufig in dieser Saison, kam wieder ein Geschenk.
Wir hören nochmal rein, wie das Spiel so gelaufen ist. Fing ja eigentlich gut an mit diesem Elfmeter-Tor durch Terodde.
Fast aus dem Nichts, jetzt die erste große Möglichkeit für den ersten FC Köln zur Führung. Dominik Drexler ist gefoult worden. Kurz hinter der Strafraumgrenze, dachte zuerst, es gäbe Freistoß, aber der Schiedsrichter Kampka hat sofort auf den Punkt gezeigt. Und Simon Terodde kann jetzt hier seine Torlos-Serie von einem Spiel beenden. Gegen Duisburg kein Treffer. Der Pfiff, Terodde läuft an und trifft und links 1:0 für den ersten FC Köln. 41. Minute, die Führung etwas schmeichelhaft, absehbar war sie nicht. Und jetzt wird hier erstmal gejubelt vor der Gästekurve mit 1500 Kölnern.
Ja, ich glaube, wir haben vor allem defensiv ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, standen richtig gut und kompakt, haben nicht zugelassen und aus dem Nichts kommt dann durch ein Missverständnis dass der Ausgleich.
Langer, tiefer Ball in Richtung Kölner Strafraum und dann der Fehler von Meret und das Tor für Kiel, ein Geschenk. Ist das bitter, langer Ball. Und Meret geht nicht hin, weil er denkt, Timo Horn kommt raus.
Ja, die fressen sich ja gegenseitig auf. Der eine frisst sich auf, dass er nicht hingeht, der andere frisst sich auf, dass er nicht hingeht. Ist halt ärgerlich.
Und dann ist es der Zehner Mörschel mit dem Kopf, der dazwischen geht und einköpft ins leere Tor. Sie haben hier alles im Griff. Und dann so ein Bock.
Das ist eigentlich eine Spielsituation. Ich glaube, wenn du sie 100 Mal spielst, dann passiert sie vielleicht, wenn überhaupt, einmal, wenn überhaupt. Und uns ist es halt passiert und wir müssen halt jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde hoch konzentriert sein, um einfach Siege einzufahren.
Fehlende Konzentration. Hat Markus Anfang da den Punkt getroffen?
Ja, und natürlich halt schon vorher das Ding, dass du das zweite Tor nicht machst, wenn dir schon das erste im Grunde vom Gegner geschenkt wird. Vorher allerdings muss man auch sagen, die erste Halbzeit war ein grauenhaftes Gekicke teilweise auf beiden Seiten. Auch dieses Tor kommt ja, du sagst es ja quasi aus dem Nichts, weil wenn der da nicht den Elfmeter produziert.
Ich glaube, der FC hatte 2 Halbchancen, wenn wir wohlwollend das notieren wollen. Ein Kopfball, der ging aber deutlich drüber, ein Abschluss von Drexler, allerdings relativ zentral, kein Problem für den Keeper.
Auf der Gegenseite war natürlich auch die Kieler einmal diese Hereingabe, wo Horn ganz in allergrößter Not klärt. Und
aber das war es dann halt an Offensivaktionen. Sehr, sehr zäh in der ersten Halbzeit. Hat mich total an Sandhausen erinnert, der Spielverlauf. Auch da war es ja so, der FC kam mit einer Heimniederlage zum Gegner und war bemüht, hinten gut zu stehen, keine Fehler zu machen und hat dadurch natürlich das Offensivspiel ziemlich vernachlässigt. In Kiel war es im Grunde genauso. Und dann hast du dieses Momentum wieder für dich und machst kurz vor der Pause das Führungstor. Aber anders als in Sandhausen, hinten raus, dann halt so ein Bock.
Dann fehlt ja das 2:0 in der 50. wo Terodde da einmal vorne ist. Also ich weiß nicht, ob es die 50. war, aber so rum. Und da den Abschluss sucht, aber der Torwart hält. Insgesamt ist mir das aber spielerisch dann auch zu wenig. Ne? Also du musst halt schon sagen, auch wenn du halt jetzt gegen Duisburg verloren hattest, du hattest jetzt 2 Wochen Zeit, dich darauf einzustellen. Gut, dir sind 1, 2 weggefallen, darüber reden wir gleich noch. Aber mit diesem Kader, mit dieser Ausgangsposition musst du irgendwie andere Offensivleistungen zeigen. Es wurde vor der Saison versprochen, wir wollen nicht nur aufsteigen, wir wollen guten Fußball spielen. davon sehe ich zurzeit nichts.
In der zweiten Halbzeit waren aber trotzdem ja einige Kontersituationen da und der FC spielt es dann aber schlecht aus. Also es waren dann nicht die großen Chancen da, bis auf das Ding von Terodde hast du angesprochen. Ja. Das allerdings, wenn ich es richtig erinnere, nach einem schnell ausgeführten Freistoß, wo Kim so ein bisschen gepennt hat, noch nicht ganz wach war.
Dann war noch die Cordoba-Szene, ne?
Cordoba, würde ich allerdings sagen, war deutlich schwerer der Torabschluss als der jetzt von Terodde. Der hatte eigentlich eine wunderbare zentrale Schussposition. Mhm. Cordoba hatte schon einen langen Sprint hinter sich, den Gegenspieler direkt an sich dran. Mache ich ihm jetzt keinen riesen Vorwurf. Aber diese zwei Chancen waren im Grunde auch das einzige in der zweiten Halbzeit. Ja. Und wie gesagt, die Kontersituation schlecht ausgespielt hat Markus Anfang ja dann auch reklamiert und kritisiert bei seiner Mannschaft.
Ja, auch dieses, was Armin Fee meint, dieses dominante Spielen, ne? Also dieses Selbstverständnis auch zu haben, du bist hier im Grunde auch ein Top-Favorit, der Top-Fußball spielen kann, das ist zurzeit nicht zu sehen, da hat vielleicht diese Heimniederlage gegen das Schlusslicht ein bisschen dafür gesorgt, dass du da was in der Jacke hängen hattest, wie er sagte, aber man darf schon einen Ticken mehr verlangen.
Ja, hast du schon kurz zitiert, Armin Fee, wir hören mal in den kompletten Ton rein, was er sagt zur Problematik Favoritenrolle und das halt auch annehmen.
Das ist überhaupt keine einfache Situation, weil man immer, sage ich, als Favorit immer reingehen in das Spiel und das muss man natürlich auch lernen, sage ich mal, insgesamt. Ne? Da hat mein Trainer natürlich schon recht, dass man nach wie vor immer noch was in der Jacke hängen hat, ne? Ab und zu. Und jetzt, wenn du ein paar Verletzte hast, dann hilft das natürlich auch nicht. Ne?
Ja, Thema Verletzte gehen wir gleich noch drauf ein, aber wir sind jetzt 10 Spiele weiter, so langsam sollte der FC schon besser mit dieser Favoritenrolle umgehen können. Ne? Sie hatten ja auch eine super Serie mit 3 Siegen in Folge und dann dieses unsägliche Heimspiel gegen Duisburg, was komplett nach hinten losgegangen ist und dann wieder diese Unsicherheit teilweise, zumindest im Spiel nach vorne in Kiel.
Ja, du fragst dich, wo dieses ganze Selbstverständnis hin ist. Ne? Du hast jetzt eigentlich mit Bielefeld das beste Saisonspiel gehabt, wo du auch mehrfach ordentlich nach vorne gespielt hast, ohne hinten Polen offen zu spielen, aber das ist wieder weg seit diesem Duisburg-Spiel und dazu kommen halt diese Aussetzer. Timo Horn, der noch vor ein paar Wochen als notenbester Spieler der zweiten Liga da stand, dem irgendwie viel zu viele Böcke unterlaufen. Jorge Meret, der da noch mehr pennt in meinen Augen. Also es gibt ja im Internet eine berechtigte Diskussion, wer jetzt dieses Tor verschuldet hat. Am Ende sagt der Anfang nicht ganz so unrecht, beide haben ihren Anteil. Ja. Wenn der Meret da hingeht, passiert nichts. Wenn der Timo Horn allerdings da draußen rumrennt, dann muss er irgendwo auch da sein, wo der Ball hinkommt.
Die eine Frage ist ja, hat Timo Horn irgendwas gerufen? Mhm. Also wenn er natürlich sagt, Leo oder Torwart, dann kann man Meret eigentlich schwer einen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, Meret stand eigentlich ordentlich zum Ball und dann, wenn er ihn schon durchlässt, dann muss er so den Körper reinstellen, dass der Stürmer gar nicht vorbeikommt, also ihn ein bisschen blocken. Also hat sich zumindest sehr unglücklich verhalten.
Ja, das ist ja so dieses Ding hinzupacken, was ich bei Meret immer so ein bisschen kritisch sehe, auch wenn er in Kiel eigentlich bis zu dem Moment ein gutes Spiel gemacht hat, aber den oft lässt er halt gewähren, also gerade so vor dem 16er und das hat jetzt in der Situation wahrscheinlich weniger damit zu tun. Aber auch da muss er halt einfach konsequent hingehen, die Sache bereinigen, wenn der Timo nichts ruft. Ob er was gerufen hat, wissen wir nicht. Es sieht da in dem Moment nicht so aus. Ja, also so ein Tor darf nicht fallen. Was natürlich, man wäre gerne Mäuschen. Markus Anfang sagt ja zwei Sachen. Einerseits sagt er, sie fressen sich gegenseitig auf oder jeder frisst sich auf. Jetzt hätten wir gerne mal Mäuschen gespielt, was da in der Kabine los war, wie man so eine Situation klärt. Ich glaube, sie werden uns nicht verraten, wie die Diskussion gelaufen ist am Ende des Tages.
Spanier können ganz gut fluchen, habe ich mal gehört. Aber Timo Horn war auch stickgesauer nach dem Abpfiff. Der hat sofort seine Handschuhe weggefeuert. Kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich erstmal gegenseitig was an den Kopf geschmissen haben.
Weil sie das ja auch am Platz vermieden haben. Sie haben beide so Richtung Boden gemeckert, so jeder mit sich. Und das sah ganz witzig aus, weil ich auch geguckt habe, wer gibt da wem die Schuld. Aber da war jeder mit sich selbst am Hadern und wahrscheinlich auch mit dem anderen so ein bisschen. Naja.
Und ich glaube, Jorge Meret hat dann erstmal per Telefon seinen Frust ein bisschen abgelassen. Ich kann mich noch erinnern, wir standen noch in der Mixzone mit irgendjemandem und er ein paar Meter weiter im Hintergrund mit einem Handy ganz aufgeregt am Telefon. Und vielleicht mit der Freundin oder dem Berater, wie man auch immer.
Ja, auf jeden Fall gab es da einiges zu besprechen. Ich meine, der Junge muss auch spielen in den nächsten Wochen. Lasse Sobisch wird nicht zurückkehren. Der war sicher ein beruhigender Faktor, der halt auch in diese Zweitliga-Kampfspiele passte. Jorge Meret ist ja eher der spielende Innenverteidiger. Der muss seine Rolle dann noch ein bisschen finden. Also man hat ja zumindest ist man in guten Gesprächen für eine Vertragsverlängerung, wenn sie nicht schon unterschrieben ist. Wir haben es ja vor 2 Wochen mal gemeldet. Der FC hat es zumindest noch nicht offiziell gemacht, aber ich glaube, man ist sehr weit. Nur man glaubt an den Spieler, aber der Spieler muss halt auch zu Konstanz finden, weil in der letzten Linie bedeuten Fehler immer Gegentore und da sind noch ein paar viele dabei.
Du kannst dir dann so ein Ding mal leisten, wenn du halt selber 4 Tore schießt, aber auch der 1. FC Köln schießt nicht jedes Spiel 4 Tore. Und dann geht halt sowas mal nach hinten los und dann verschenkst du 2 Punkte. Wenn wir uns jetzt dran erinnern, meinetwegen gegen, auf St. Pauli, wo du dann nochmal diesen Anschlusstreffer kriegst, das blöde abgefälschte Ding, aber du machst halt hinten raus dann nochmal eine Hütte. Ja, jetzt war es halt nur dieser eine Elfmeter-Treffer und es reicht dann halt nicht.
Ja, aber der Punkt ist ja, du schenkst da viel zu viel her und gerätst da in Gefahr, Punkte zu verlieren, was überhaupt nicht sein muss. Und das zieht sich eigentlich schon durch die ganze, wir haben mittlerweile fast ein Saisondrittel gespielt. Deshalb, vor 2 Wochen schien es noch so, als könntest du hier souverän irgendwie Richtung Aufstieg reiten. Jetzt hat sich das ganze Feld rangeschoben, auch wenn die größten Konkurrenten vielleicht mit Hamburg und Union gestern auch nicht gewonnen haben. Aber jetzt hast du halt plötzlich eine ganz spannende Ausgangssituation vor schwierigen Wochen. Und wenn du überlegst, wie schwer du dir zu Hause teilweise getan hast und dann kommt jetzt Heidenheim, das, ich glaube, Dominik Texter hat es gesagt, ich weiß nicht, ob wir den Ton haben, aber das ist halt ein Pflichtsieg. Ja, und weil danach mit Schalke und Hamburg ganz andere Kaliber nochmal kommen.
Wenn du ihn schon ansprichst, Dominik Drexler, dann wollen wir ihn auch hören. Er war natürlich wie alle total verärgert und enttäuscht, dass es nicht geklappt hat mit dem Auswärtssieg bei seinem Ex-Club. Er hat ja noch den Elfer rausgeholt da zum zwischenzeitlichen 1:0. Aber er hat auf der anderen Seite direkt dann auch wieder umgeschaltet und gesagt, pass auf, es bringt jetzt nichts, uns hier gegenseitig anzuflaumen und irgendwelche Baustellen aufzumachen. Wir müssen jetzt weiter die Ärmel hochkrempeln.
Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Feuer drin in der Stadt und das macht 10-mal mehr Spaß, als hier in Kiel vor einer Tageszeitung zu spielen und vor 10.000 Zuschauern. Das müssen wir uns einfach stellen und Ärmel hochkrempeln ist, glaube ich, 34 Spieltage in Köln notwendig, damit man durch die Saison gut kommt.
Also die Kritik, die natürlich rund um den FC auch nach so einem 1-1 dann aufkommt, die ist einfach naturgegeben in dieser Stadt, die nimmt da auch so an. Und was anderes bleibt der Mannschaft ja nicht übrig. Du musst weitermachen, musst Köpfe wieder hoch und das Ding dann gegen Heidenheim gewinnen.
Ja, aber jetzt wird die ganze Zeit, also Markus Anfang hat ja auch bei uns im Interview nochmal lange über die Erwartungshaltung in der Stadt geredet, auch Armin Fehr das ja eben nochmal thematisiert und Dominik Drexler auch. Ich weiß nicht, ob das eine Erwartungshaltung ist, die man auch an sich selbst haben muss, in der von den wirtschaftlichen Voraussetzungen, von den Voraussetzungen, auch wenn du hier ein Absteiger bist, der halt relativ deutlich auch abgestiegen ist letztes Jahr, darf man das schon verlangen. Und ich finde halt, wenn da 1500 Fans 1000 Kilometer mit dir reisen und ich weiß nicht, aber hast du die Saison schon einen Pfiff gehört? Selbst bei dem Duisburg-Spiel war im Grunde bis zuletzt Unterstützung. Nein, also, und deshalb finde ich dieses ganze Gerede über diese Erwartungshaltung ein bisschen überzogen, weil die Unterstützung während den Spielen, die ist 90 Minuten da. Und dass mal ein kritischer Text in den Zeitungen steht oder dass du mal einen über den Äther laufen lässt, ist ja ganz normal. So, und da finde ich halt, man sollte das jetzt auch nicht als Alibi zu sehr aufpumpen.
Ja, und ich glaube, wir haben noch nicht gegen die Menschenrechte verstoßen, oder?
Nee, ich versuch's zumindest Woche für Woche.
Nicht, dass sie ja in Köln noch einer den Hoeneß macht und eine Pressekonferenz einberuft.
In der Tat ist ja diese Erwartungs-, also ist ja die Rolle ein bisschen vergleichbar. Du bist Erster, aber du bist nicht souverän, du spielst nicht schön und deshalb taucht halt irgendwo Kritik auf. Das ist ja immer noch ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir halt Erster sind und weil du halt damit auch immer noch der klare erste Aufstiegsfavorit bist. Aber es ist auch ein bisschen die kritische Haltung, ein Wehret den Anfängen, um halt nicht Gefahr zu laufen, deine Linie zu verlieren. Und das ist auch unsere Rolle und das ist auch das Recht der Fans, mal Sachen ansprechen zu dürfen. Ja. Solange beim Spieltag da alle 90 Minuten zusammenhalten, finde ich, da ist nicht das große Problem.
Ja, aber ich muss an dieser Stelle das auch nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Also im Stadion die Fans, das ist 100% Rückhalt bislang. Ja, da kann man halt überhaupt nicht sagen, auswärts großartig, also nach Kiel, das war ja eine gefühlte Weltreise. Ja. Ich habe mal hochgerechnet, 19 Stunden war ich jetzt insgesamt unterwegs für die 90 Minuten Fußball. die dann leider noch so geendet haben.
90 Minuten Fußball, das kann man so sehen, aber gut.
Aber auch zu Hause, die Hütte ist immer ausverkauft, zumindest der Heimbereich. Gegen Duisburg, du hast es gesagt, da nicht ein Pfiff. Ja. Mal ein paar Unmutsäußerungen, das ist völlig normal. Aber ich glaube, Dominik Drexler wollte das auch gar nicht kritisieren. Also er meinte insgesamt vielleicht, dass es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Feuer gibt, vielleicht in den sozialen Netzwerken, vielleicht ist er da besonders aktiv und zieht sich da den einen oder anderen Kommentar rein, wobei ich das eher für nicht so zuträglich halte. Aber insgesamt, der FC hat so viel Rückhalt da in der Fanszene, das ist nach wie vor ein Riesenfaktor.
Ja, Rafa Zichos sprach ja auch davon, ein Bundesliga-Club, der in der zweiten Liga spielt. Das ist ja so, alle erwarten den Aufstieg. Das ist eine Bürde, die dieser Kader zu tragen hat in dieser Saison. Und da muss man, da muss die Mannschaft mit umgehen lernen. Und das musste jeder wissen, als er hier unterschrieben hat, dass genau das die Aufgabe dieses Jahr ist.
Ja, und Rafael Zichos. Hast du schon wieder den nächsten O-Tongeber quasi eingeleitet. Der hat sich auch nochmal zu der ganzen, in Anführungsstrichen, Problematik geäußert. Auch er hat nochmal dazu aufgerufen, auf geht's jetzt, weiter zusammenhalten, die Mannschaft in sich, aber auch zusammen mit den Fans für das Spiel dann, das kommende gegen Heidenheim.
Das ist ja nicht im Vorbeigehen zu erreichen, die zweite Liga. Und ich hoffe, dass das jeder langsam versteht und dass jeder komplett hinter uns steht. Wir reißen uns den Arsch auf, um das wieder auszubügeln, was letztes Jahr passiert ist.
Ja, und um jetzt auch mal was Positives zum Spiel in Kiel zu sagen. Ich fand, das hat ja auch Zichos eingangs in dem O-Ton gesagt, als wir nochmal zurückgeblickt haben auf die Partie. Ich fand, die Defensivleistung, die war schon mindestens ordentlich, teilweise auch sehr gut. Auch Meret und eben Rafael Zichos in der Innenverteidigung waren bis zur 88. Minute im Grunde fehlerlos.
Ja, vor allen Dingen auch, man muss vielleicht nochmal den Benno Schmitz erwähnen, der sein erstes FC-Spiel gemacht hat. Der hat am Anfang eine unglückliche Szene, wo er die Schaubverletzung in Anführungszeichen einleitet und dann quasi der eigene Mann den umtritt. Aber danach hat er sich schon gefunden, hat die Führung, also zumindest die Szene zum Elfmeter mit eingeleitet mit einem Doppelpass. Bekam da noch ein bisschen auch Lob hinterher noch vom Manager, ganz zu Recht. Ich denke, der wird sich fürs Erste da mal jetzt eingerichtet haben und wird mal sehen, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall eine positive Geschichte dieses Spiels.
Hast du gemerkt, ne? Die ersten 20 Minuten hat er, war erstmal darauf bedacht, hinten nichts anbrennen lassen. Er hatte auch mit den Stärksten da auf seiner Seite als Gegenspieler, fand ich. Aber dann nach und nach immer mehr nach vorne mit eingeschaltet. Also da siehst du, das ist schon ein spielintelligenter Spieler dann auch. Und er hat ja diesen Elfmeter mit eingeleitet, mit dem Pass auf Drexler, der dann den Elfmeter rausgeholt hat. Also auch das können wir vielleicht dann noch positiv aus Kiel mitnehmen.
Und Salih Özcan hat auch mal wieder Spielpraxis bekommen, kann nicht schaden. Und das ist dann auch noch für...
Hat sich auch zumindest reingehauen, viele Zweikämpfe bestritten, viele auch gewonnen.
Versucht Angriffe einzuleiten. Ja, also ich fand ihn zum Beispiel nach vorne auch aktiver als Jonas Hector daneben. Ja. Und,
ich fand es ein ordentliches Startelf-Comeback von ihm.
Ja, das war okay. So, dass man da auch nicht ganz unzufrieden nach Hause fahren muss. Und auch der nächste Gegner Heidenheim ist sicher, die sind gut gestartet, wenn ich... sind siebter, achter?
Die Platz 8 mit 15 Punkten, also 5 weniger als FC.
Ja, allerdings holen sie die meisten zu Hause. Muss man sagen. Also
10 von den 15 zu Hause, 5 auswärts.
Also das ist schon vielleicht genau der richtige Gegner jetzt zum richtigen Zeitpunkt, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen, weil dann bist du halt ja auch direkt wieder on track Richtung Aufstieg. Weil, wie gesagt, die anderen haben ja auch nicht gepunktet, macht es etwas einfacher.
Einen haben wir noch vergessen, der zurückgekehrt ist, Simon Zoller. Wie hat er dir gefallen?
Zolli hat einen ganz, ganz langen Lauf da rechts einmal gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Hat sonst nicht so viele Szenen nahmen können. Hat natürlich keine einfache Rolle, die aber jetzt wichtig werden könnte, sollte der eine oder andere jetzt doch nicht zurückkehren. Und der wird wohl jetzt öfters noch auf der Bank sitzen und seine Minuten bekommen. Und es zeigt, dass man den Kader vielleicht auch... also in der Tiefe braucht, habe eben mit Frank Ehrlich kurz vor der Sendung noch telefoniert, der sagte halt auch, der Zolli ist halt auch, wir brauchen halt alle Spieler, die wir im Kader haben und das zeigt sich jetzt und es war gut, dass wir den haben und es war auch gut, dass er jetzt reingekommen ist, hätte vielleicht noch die eine oder andere Aktion mehr haben können als Entlastung, aber sicher jetzt wieder ein Teil des Kaders.
Reingekommen für Louis Schaub, der früh runter musste, weil er umgeknickt ist. Unglückliche Aktion beim Gegner auf dem Fuß, Sprunggelenk umgeknickt, ging nicht mehr weiter. Inzwischen wissen wir, ist nicht ganz so schlimm nach einer MRT-Untersuchung. Er wird jetzt wohl nicht lange ausfallen. Ob es für Heidenheim reicht, müssen wir gucken. Aber auch das war wieder so ein Schreckmoment. Höger ja schon beim Warmmachen ausgefallen. Ja. Muskuläre Probleme, dann Schaub früh raus. Hinten raus dann noch Jannis Horn. Also das Thema Verletzungspech ist mal wieder groß beim FC. Ja. Und da werden Erinnerungen wach an die vergangene Saison.
Ja, vor allen Dingen, weil der ja in dieser Länderspielpause jetzt irgendwie mit drei Verletzungen dann, die quasi alle weggefallen sind. Und sollte Schaub jetzt länger ausfallen, du brauchst den ja schon als belebendes Element da vorne drin, also da als kreativer Faktor, dadurch, dass der Clemens ja schon mal bis Winter auf jeden Fall aushält. Hoffen wir, also die waren wohl alle heute zur Behandlung am Geisbockheim. Eine gute Nachricht kann ich vielleicht noch erzählen, also Vince Costiello, der sollte ja eigentlich auch bis Neuer ausfallen, der hat sich jetzt entschieden, sich nicht operieren zu lassen, will versuchen, ob die Schulter hält. Wird wohl diese Woche noch ins Training wieder einsteigen, zumindest ins Individuelle, um das verlorene Lauftraining aufzuholen. Wie gesagt, also ganz optimistisch kann man noch nicht sein, ob das packt. Das kommt halt wirklich drauf an, weil Fußball ist ein Kontaktsport und die Schulter muss da drin bleiben. Aber ich finde es zumindest mal klasse, dass er auf die Zähne beißt, jetzt in so einer Notsituation und versucht, der Mannschaft zu helfen.
Wäre eine schöne Nachricht, wenn wir ihn doch noch sehen in diesem Jahr auf dem Platz. Auf jeden Fall auch ein belebender Faktor im FC-Mittelfeld.
Ja, und du kannst halt seine Passqualität sicher brauchen, wenn du halt irgendwie tiefstehende Gegner bespielst.
Aber du hast es angesprochen, Clemens ist definitiv weg in diesem Fußballjahr. Sobich kommt auch nicht mehr zurück. Bei Risse musst du leider immer ein Fragezeichen machen. Weißt du nicht, wann ist er wieder so weit, dass er dann tatsächlich auch für den Kader in Frage kommt, beziehungsweise für die Startelf. Und der FC selbst sagt ja immer, wir haben einen breit aufgestellten Kader. Markus Anfang hat immer gesagt, es gibt keine zweite Reihe, die können alle spielen. Das muss sich jetzt halt immer mehr bewahrheiten, aber so ein Louis Schaub ist im Grunde kaum zu ersetzen mit seiner Qualität.
Das ist das eine, denn dann natürlich auch das halt dieses Zusammenspiel, also Anfang war ja schon am Anfang so, dass er relativ immer dieselben hat spielen lassen, also solange es ging. Und da bilden sich natürlich Automatismen, könnten die jetzt fehlen. Das wird man halt auch jetzt sehen. Das ist ein bisschen schade, dass es genau vor dieser Woche passiert, wo dann halt mit Schalke, eigentlich hat sich ja jeder auf dieses Schalke-Spiel gefreut und gedacht, da gehst du mit voller Power rein, mit der besten Mannschaft und zeigst mal, dass du vielleicht doch eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft bist. So, und jetzt gehst du da ersatzgeschwächt rein, Selbstbewusstsein hängt auch so ein bisschen auf Halbmast, droht ein bisschen die große Party vorher schon die Luft auszugehen.
Automatismen, die dann nicht mehr so greifen können, hast du genannt und ähnlich sieht das auch Armin Fee.
Wir können es zwar immer noch einigermaßen verkraften, aber natürlich ist so viele Spieler auf einen Haufen, wo du ein paar Dinge immer einstudiert hast, ist natürlich nicht so einfach, weil in der Kürze der Zeit kannst du es natürlich nicht einstudieren mit den anderen, die normalerweise nicht spielen.
Ja, da kannst du natürlich immer schnell sagen, ja, jetzt kommen die mit so einem Alibi, ne, zu viele Verletzte, aber da ist schon was dran. Also wenn da auf einmal wieder 4, 5, die normalerweise in der Startelf stehen, eben nicht spielen können, dann macht das ja was mit der Mannschaft. Das kannst du halt nicht mal eben so wegbügeln.
Natürlich allein psychologisch schon und auch, weil das halt auch teilweise Unterschiedsspieler sind, als auch dann halt sportlich. Auf deiner Seite, wir haben Tim Walter gehört, der dann sagt, der Anfang kann da einen Cordoba bringen, der hat mal 17 Millionen gekostet, ich bringe irgendeinen A-Jugendlichen. Das ist schon, auf dem Niveau möchte ich auch mal jammern. Das ist natürlich auch richtig.
Was aber Markus Anfang gar nicht gepasst hat, ne? Der war stinksauer. Weil er hat nicht gejammert in seinem Statement. Also er wollte ja im Gegenteil eher lobend erwähnen, dass die jetzt reingerückt sind für die verletzten Spieler, es ordentlich gemacht haben. Ja. Und Tim Walter hat das dann so ein bisschen als Jammern deklariert.
Der Verweis allerdings ist nicht ganz unberechtigt zu sagen, der FC leistet sich schon einen Kader, der eigentlich auch Ausfälle kompensieren können müsste. Und sicher ist da hinten der ein oder andere Unzufriedene dabei, der von sich behauptet, dass er jedes Spiel spielen müsste. Ein Simon Zoller hat vor der Saison gesagt, ich will eine tragende Rolle spielen. Salih Özcan wollte eine tragende Rolle spielen, konnte das halt noch nicht so zeigen. Jetzt haben sie die Gelegenheit und auch mit richtig wichtigen Aufgaben, angefangen von Heidenheim über den Pokal bis hin zu diesem Auswärtsspiel in Hamburg. Da können sie halt zeigen, welche Rolle sie spielen können.
Ja, dann lass uns noch über das Heimspiel reden gegen Heidenheim. Haben es kurz skizziert, Platz 8. Mehr Punkte zu Hause geholt als auswärts, aber jetzt gerade der letzte Auftritt zu Hause, ein relativ souveränes 3-0 gegen Magdeburg. Das ist schon eine Mannschaft, die kicken kann. Mhm. Das wird jetzt, also zu Hause ja sowieso nie beim FC im Moment, aber auch das wird wohl kein Selbstläufer.
Nein, in Heidenheim, das ist eine ganz, ganz gewachsene Struktur. Ich glaube, der Frank Schmidt ist da der dienstälteste Trainer im deutschen Fußball mittlerweile seit 2007 im Amt. Ein Jahr später kam Marc Schnatterer, der ewige Heidenheimer, und der auch diese Saison wieder für Furore sorgt.
5 Tore schon erzielt.
Und 3 Vorlagen, meine ich. Und wissen wir nicht genau, wie es mit dem
Robert Glatzel aussieht. Ne?
Genau, das der ist Muskelfaserriss, ob der spielen kann.
Top-Torjäger mit 7 Treffern.
Aber die haben da schon eine robuste, gewachsene Truppe. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und in Heidenheim hast du wahrscheinlich nicht ganz die Erwartungshaltung wie in Köln und kannst vielleicht ein bisschen freier von der Liga weg Fußball spielen.
Und wenn du halt nach Köln kommst, dann ja sowieso nicht. Ne? Ja, die spielen ja alle so befreit auf und knallen sich dann halt da rein. Und damit hatte der FC immens Probleme bislang.
Ja, und da fällt mir noch was aus zum letzten Spiel, was halt alle Gegner in Köln halt immer machen, ist den FC so mutig anlaufen halt auch, ne? Und das fehlt, also so gut die nach hinten gespielt haben, ne? Aber dieses druckvolle Pressing, was sie eigentlich den ganzen Sommer probiert haben, das fehlt mir beim FC so ein bisschen zur Zeit. Was vielleicht nicht gegen Heidenheim entscheidend wird, aber was natürlich gegen Hamburg dann wieder ein Schlüssel zum Sieg sein könnte, aber da können wir ja nächste Woche noch in epischer Länge drüber reden. Nein, also gegen Heidenheim, trotzdem, also die haben 5 Punkte auswärts geholt, bei allem, wovor wir hier warnen können.
Du musst den Anspruch haben, das Ding dann zu gewinnen. Ja. Und ist, glaube ich, auch echt ein sehr richtungsweisendes Spiel. Also wir sind immer noch längst nicht bei einer Krise, also bewahre, der FC ist noch Erster, aber die Tendenz ist im Moment so ein bisschen wackelig, also und wenn du das Heimspiel jetzt nicht gewinnst und dann kommt halt diese englische Woche mit Schalke im Pokal und dann auswärts beim HSV, da wird es schon so ein bisschen angespannt am Geisbockerheim.
Ja, ich sag mal so, also ab morgen scheint ja das Sommerwetter vorbei zu sein, die Herbststürme aufzuziehen. Wenn du das Heimspiel nicht gewinnst, dann können wir von der Krise schon sprechen. Also solltest du am Sonntag irgendwie die Tabellenführung verloren haben, hast diese Spiele vor der Brust, die du dann vor der Brust hast, und könntest ja theoretisch auch dann noch weiter runterrutschen, dann könnte der Ton schon ein anderer werden und dann könnte auch die Erwartungshaltung noch mehr mit dem kollidieren, was dann auf dem Platz stattfindet. Und deshalb solltest du das Tun nicht vermeiden. Wie gesagt, wir sind Spitzenreiter, wir sind noch on track, also der FC, und das sollte man tun, nicht bleiben am Samstag auch.
Stadion wird wieder voll sein. Also auch da der Faktor Fans wieder zu 100% da. Freue ich mich drauf. Ja. Auf ein dann hoffentlich packendes und erfolgreiches Spiel diesmal.
Wäre mal wieder an der Zeit, ne? Könnte man gebrauchen.
Wir sind auf jeden Fall live dabei. Ihr könnt die kompletten 90 Minuten hören mit meiner Stimme, wenn ihr wollt, fc-radio.de oder einfach über die FC-App einklinken und beim Express-Seiter dann wie immer auch gut aufgehoben.
Ja klar, online und print begleiten wir das Spiel natürlich und schauen genau hin, wie sich der FC schlägt. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Guido einschaltet, uns lest und dann bis nächste Woche nach dem Pokalspiel.
Macht es gut!
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.